Ich zog meine Kameratasche fester über die Schulter, als Dereks Wagen langsam auf der Schotterauffahrt zum Stehen kam. 2 Stunden lang waren wir über gewundene, teils zugewachsene Landstraßen gefahren, durch Gegenden, in denen selbst der Mobilfunkempfang den Dienst verweigerte. Das Ziel hätte ein zerfallenes Relikt sein sollen, ein vergessenes Haus aus dem 19. Jahrhundert, das sich mit der Natur zu versöhnen schien. Doch was wir sahen, war das Gegenteil. Das Blackwell-Anwesen erhob sich vor uns wie aus einem Katalog für viktorianische Architektur. Jeder Winkel war perfekt erhalten. Kein morsch wirkendes Brett, kein zerbrochenes Fenster, keine schief hängende Dachrinne. Die weiße Fassade schimmerte im Nachmittagssonnenlicht, als wäre sie erst vor wenigen Tagen gestrichen worden. »Das kann nicht stimmen«, murmelte Elise vom Beifahrersitz aus, während sie nervös ihr Handy checkte. Sie verglich die GPS-Koordinaten mit den Angaben, die ich ihr vor Wochen geschickt hatte. Doch sie stimmten. Exakt. Ich hatte unzählige Nächte damit verbracht, dieses Anwesen zu recherchieren. 3 verschiedene Foren für urbane Erkundung hatten übereinstimmend berichtet. Die Familie Blackwell sei im Oktober des Jahres 1987 spurlos verschwunden. Seitdem sei das Anwesen verlassen. Niemand sei eingezogen, keine Renovierung sei erfolgt, keine Nachbarn weit und breit. Grant stieg aus dem Wagen und ließ einen langen, leisen Pfiff hören. »Bist du dir sicher, dass das hier verlassen ist?« Ich öffnete die Tür auf meiner Seite und trat auf den festgepressten Kies. Er fühlte sich solide an, nicht wie das wild überwucherte Gestrüpp, das ich erwartet hatte. Das Gelände war penibel gepflegt. Akkurat gestutzte Hecken, blütenfreie Beete, ein Rasen, so gleichmäßig geschnitten, als würde hier täglich ein Gärtner durchziehen. Mir wurde kalt, obwohl es nicht an der Temperatur lag. »Die Foren sagen alle das Gleiche«, antwortete ich und holte meine Kamera hervor. Die Familie verschwand spurlos. Das Haus steht seitdem leer. Derek stellte den Motor ab. In dem Moment senkte sich eine bedrückende Stille über uns. Nicht die normale Stille ländlicher Gegenden, sondern etwas Tieferes, Unheimlicheres. Ich hatte schon viele verlassene Orte fotografiert. Alte Fabriken, Krankenhäuser, leerstehende Motels. Überall gab es Geräusche, Wind, Tiere, knarzende Balken, aber hier war es totenstill. »Okay, das ist echt seltsam«, murmelte Derek und sah sich im angrenzenden Waldstück um. »Wo sind die Vögel?« Ich hob meine Kamera und begann, das Anwesen zu fotografieren. Durch den Sucher wirkte das Haus noch surrealer. Die weißen Holzverzierungen entlang der Veranda waren unversehrt, die Fensterläden exakt ausgerichtet, die bunten Glaseinsätze in der Eingangstür makellos. Elise war ausgestiegen und lief langsam einen Kreis um den Wagen, während sie Notizen machte. »Die Blackwells betrieben damals eine Firma für Schaufensterfiguren«, sagte sie. »Luxusmannequins. Für große Kaufhäuser.« Grant, der sich bereits die Türbeschläge ansah, kommentierte trocken, »Das erklärt die Prachtbude hier.« Er zog sein Dietrich-Set aus der Jackentasche, ging die knarzfreie Treppe hoch und beugte sich über das Türschloss. Ich versuchte weiter, das Gefühl des Unbehagens durch Bilder einzufangen, aber egal welchen Winkel ich wählte. Das Anwesen sah aus wie eine perfekte Nachbildung eines historischen Hauses, ohne Fehler, ohne Vergangenheit. Und meine Hände zitterten bei jeder Einstellung der Kamera. »Hab's«, rief Grant. Das Schloss klickte mit beunruhigender Leichtigkeit auf. »Viel zu einfach für so ein altes Riegelsystem.« Die Tür schwang lautlos auf und gab den Blick auf einen Eingangsbereich frei, der uns alle verstummen ließ. Parkettböden glänzten wie frisch poliert. Ein Kronleuchter funkelte über uns, ohne eine einzige Staubspur. Die Treppe im Foyer wand sich geschwungen nach oben, das Geländer spiegelte das Licht. Ich trat als Erste über die Schwelle. Die Kamera vergaß ich für einen Moment. Die Luft roch. Neutral. Nicht nach Staub oder Moder. Eher wie in einem Museum, wenn alles auf Hochglanz gehalten wird. Die Tapeten in tiefem Burgunderrot mit goldenen Ornamenten waren intakt. Keine abgelösten Ecken, keine Wasserflecken, kein Hinweis darauf, dass hier über 30 Jahre vergangen sein sollten. »Das ist unmöglich«, flüsterte Elise. Derek zögerte an der Tür. »Wir sollten vielleicht...« Doch Grant unterbrach ihn mit einem Fingerzeig. »Da liegt was.« Auf einem Beistelltisch nahe der Treppe lagen mehrere Zeitungen. Elise schnappte sich eine davon. Ihr Gesicht verlor jede Farbe. »Das ist die Savannah Morning News. Vom 15. Oktober 1987. Ich trat neben sie und fotografierte die Titelseite. Das Papier ist weiß. Nicht vergilbt. Keine Risse. Und sie berichten vom Verschwinden der Familie Blackwell«, sagte Elise mit brüchiger Stimme. Grant lief weiter in den nächsten Raum, einen opulenten Speisesaal. Der Tisch war gedeckt, als würde das Abendessen gleich serviert. Feines Porzellan, Kristallgläser, Servietten, alles an Ort und Stelle, kein Staub, keine Spinnweben, nur Ordnung, als hätte jemand eben erst den Raum verlassen. Ich hob wieder meine Kamera. Durch das Objektiv wurde die Absurdität noch deutlicher. Die Uhr in der Ecke tickte und sie zeigte die richtige Zeit. »Das ist ein Stillleben des Irrsinns«, murmelte Elise und strich mit der Hand über die Tapete. »Nicht einmal verblasst. Es sollte bröseln.« Derek stand in der Tür, warf nervöse Blicke zurück in den Flur. »Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich spüre das.« Ich spürte es auch. Das Haus fühlte sich an, als hielte es den Atem an, als würde es uns beobachten, warten. Und dennoch trieb mich meine Neugier weiter. Noch war die Angst nicht groß genug, um mich zu stoppen. Noch nicht. Ich trat auf die ersten Stufen der geschwungenen Treppe. Das Holz unter meinen Stiefeln war makellos. Grant war schon vorausgegangen, seine Schritte hallten durch die seltsame Stille. Und obwohl wir uns erst seit wenigen Minuten im Haus befanden, wusste ich tief in meinem Inneren, dieses Haus war kein gewöhnlicher Ort. Und es wollte nicht, dass wir gehen. Der zweite Stock des Blackwell-Anwesens lag in einer merkwürdigen Dämmerung. Das Licht, das durch die hohen Fenster fiel, wirkte gedämpft, als würde selbst der Sonnenschein zögern, diesen Ort zu berühren. Ich folgte Grant über den flauschigen, weinroten Teppichläufer, der sich ohne eine einzige Abnutzungsspur durch den Flur zog. Die Messingbeschläge der Wandlampen glänzten wie frisch poliert. Nichts war verstaubt. Nichts war verblasst. Es war, als hätte jemand diese Etage erst heute Morgen vorbereitet. Für uns. Hinter mir hörte ich Elise und Derek die Treppe heraufkommen. Elise hielt ihr Notizbuch fest an die Brust gedrückt, und Derek sah sich immer wieder über die Schulter um, als erwartete er, dass etwas oder jemand hinter uns her war. »Wir sollten die Räume aufteilen«, schlug Grant vor. Seine Stimme war ruhig, aber sie klang nicht so lässig wie noch unten im Eingangsbereich. »Elise, du und Derek nehmt die Zimmer auf der linken Seite. Nina und ich sehen uns hier rechts um.« Ich nickte, obwohl sich in mir alles dagegen sträubte, mich von den anderen zu trennen. Aber mein Verstand sagte mir, dass wir systematisch vorgehen mussten, wenn wir dieses Haus wirklich dokumentieren wollten. Und ich wollte Beweise. Fotos, die das Unerklärliche festhielten. Vielleicht, um andere zu überzeugen. Vielleicht auch nur, um mich selbst nicht für verrückt zu halten. Derek sah Elise an. »Ich bleib in deiner Nähe«, murmelte er. »Keine gute Idee, sich zu trennen«, antwortete sie leise. Aber sie gingen trotzdem los, klopften an die erste Tür und traten gemeinsam in ein Schlafzimmer, dessen Tür sich widerstandslos öffnete. Grant und ich wendeten uns nach rechts. Der Flur schien sich weiter zu strecken, je weiter wir hineingingen. Es war, als würde das Haus sich innerlich verschieben, uns mehr Raum geben, als es von außen her möglich sein sollte. Jeder Raum, den wir betraten, war wie ein eingefrorener Moment aus dem Jahr 1987. Betten mit akkurat gefalteter Bettwäsche, Kleiderschränke mit sorgfältig gehängter Kleidung, Frisierkommoden mit geöffneten Puderdosen und Kämmen, als hätte jemand sie gerade erst benutzt. Ich fotografierte alles. Schnell, methodisch. Aber je mehr Bilder ich machte, desto mehr bekam ich das Gefühl, als würde ich etwas stören, das nicht gestört werden wollte. Der Auslöser meiner Kamera klang zu laut in dieser unnatürlichen Stille. Kein Wind wehte durch die Fenster, kein Knarren der Dielen, nicht einmal das entfernte Rauschen eines Vogels draußen. Das Haus war nicht einfach nur ruhig, es war vollkommen still. Wie ein Vakuum, in dem Geräusche nicht existieren durften. »Siehst du das?« fragte Grant, als wir am Ende des Flurs standen. Vor uns befand sich eine Tür, deutlich massiver und aufwendiger verziert als die anderen. Während die anderen Zimmertüren schlicht waren, war diese hier mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Ranken, Blüten, ein stilisiertes Gesicht in der Mitte, das entfernt an eine Theatermaske erinnerte. »Das muss ein besonderer Raum sein«, sagte ich. Meine Stimme klang gedämpft, als würde sie vom Haus selbst verschluckt werden. Ich richtete die Kamera auf die Tür, machte mehrere Aufnahmen, bevor Grant vorsichtig die Klinke herunterdrückte. Sie öffnete sich mit einem kaum hörbaren Klicken. Und dann erstarrten wir. Der Raum dahinter war gewaltig. Die Decke hoch, wie in einem Ballsaal. Und im Innern Dutzende, nein, mindestens 50 Mannequins. Jede einzelne lebensgroß, jede in Pose. Manche standen anmutig, andere saßen auf antiken Stühlen, einige lehnten sich scheinbar in angeregten Gesprächen zueinander. Es wirkte wie ein eingefrorener Empfang, eine gespenstische Gesellschaft ohne Stimmen, ohne Bewegung, aber voller Präsenz. Ich trat einen Schritt zurück, das Kameraband rutschte mir fast von der Schulter. Diese Figuren waren anders. Sie hatten nichts von den glatten, gesichtslosen Mannequins, die man aus Schaufenstern kannte. Ihre Haut zeigte Poren, winzige Unebenheiten, Farbnuancen, sogar Leberflecken. Ihre Haare waren individuell frisiert, Hochsteckfrisuren, offene Wellen, kurzgeschnittene Styles. Und ihre Kleidung war teuer. Designerstücke, handgenäht, zeitlich unterschiedlich, aber immer makellos. Grant durchquerte den Raum langsam, ließ die Finger kurz an der Schulter einer Figur entlang gleiten. »Das hier ist kein Lagerraum«, sagte er. »Das ist ein Ausstellungsraum. Vielleicht eine Art privates Museum.« Ich hob die Kamera. Durch das Objektiv sah alles noch realer aus. Ihre Augen, die gemalten Pupillen, wirkten, als würden sie mich verfolgen. Natürlich wusste ich, dass es eine optische Täuschung war. Natürlich. Und doch, eine Figur in der Mitte des Raumes zog meinen Blick magisch an. Eine Frau mit dunklem, welligem Haar. Sie trug ein gelbes Kleid aus glänzender Seide. Ihr Stand war ungewöhnlich. Aufrecht, streng, mit beiden Armen gerade an der Seite. Sie blickte direkt zur Tür, direkt auf mich. Alle anderen schienen sich beiläufig zu verhalten, eingefroren in Gesten. Doch sie wartete. Ich trat näher, spürte, wie die Temperatur in dem Raum sank. Meine Haut prickelte, als würde jemand in meinem Nacken atmen. Das Licht aus den Fenstern fiel genau auf ihr Kleid, das den Stoff lebendig wirken ließ. Ihre Lippen waren sanft geschwungen, nicht zu einem Lächeln, sondern zu etwas, das man als Erwartung deuten könnte. Und ihre Augen, bemalt in einem leuchtenden Blau, wirkten weniger wie Farbe und mehr wie Blicke. »Grant«, flüsterte ich, ohne den Blick von ihr zu lösen. »Die da, die ist anders.« Er trat zu mir. »Ja«, sagte er nach einer Sekunde, »die sieht fast persönlich aus.« Persönlich. Genau das war es. Diese Figur war nicht irgendein Kunstwerk. Sie war jemand. Jemand, der einmal existiert hatte oder noch immer existierte. Noch bevor ich mich wieder bewegen konnte, hörten wir Schritte im Flur. Elise und Derek standen plötzlich in der Tür und erstarrten. »Was zum...« murmelte Elise, während Derek die Farbe aus dem Gesicht wich. Er wich zurück, wollte gar nicht erst einen Fuß in den Raum setzen. »Was zur Hölle ist das hier?« fragte er atemlos. Ich fotografierte weiter. Hände zitternd, Herzschlag viel zu schnell. Die Stille hatte sich verändert. Sie war nicht mehr leer. Sie war geladen. Als hielte dieses Haus etwas zurück, das nur darauf wartete, herausgelassen zu werden. Der Raum atmete. Und wir standen mittendrin. Die Tür fiel lautlos hinter uns ins Schloss, als wir den Ausstellungsraum verließen. Niemand sprach. Jeder Schritt über den weichen Teppich klang zu laut, zu falsch in dieser seltsam dichten Stille. Ich war mir sicher, dass wir mehr gesehen hatten, als man in einem normalen Haus hätte sehen dürfen. Aber warm, normal war an diesem Ort ohnehin nichts. Im Flur schien die Luft schwerer geworden zu sein. Selbst Elise, sonst die sachlichste unter uns, hielt sich schweigend an ihrer Notizmappe fest, als wäre sie ein Schutzschild. Derek war bleich, die Lippen zu einem dünnen Strich gepresst. Und Grant, der sonst immer etwas Lässiges an sich hatte, war ungewohnt still geworden. »Wir müssen weiter dokumentieren«, sagte ich schließlich, mehr zu mir selbst als zu den anderen. Doch meine Stimme klang nicht wie meine. Sie war leise, hohl, wie ein Echo aus einem anderen Raum. »Du willst doch nicht ernsthaft noch mehr Räume betreten«, fragte Derek und sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Seine Hände waren in die Jackentaschen vergraben, sein Blick huschte ständig zu den Türen, zu den Fenstern, zu den Schatten. »Wir sind hier, um herauszufinden, was dieses Haus ist«, sagte Elise leise. Ihre Stimme war ruhiger, aber sie zitterte leicht. »Und wenn es Hinweise gibt, dann sind sie nicht im Flur, sie sind in den Räumen. Vielleicht finden wir etwas, das erklärt, was damals passiert ist«, murmelte Grant, mehr als Rechtfertigung, denn als Überzeugung. Also setzten wir unseren Weg fort. Jeder Schritt schien vom Haus selbst beobachtet zu werden, als würde es sich merken, wo wir lang gingen. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass hinter jeder Tür, jeder Wand etwas lauerte. Nicht in greifbarer Form, aber im Geist. In der Erinnerung des Gebäudes selbst. Der nächste Raum, den wir betraten, war ein Salon. Große Fenster ließen das Nachmittaglicht hinein, das sich in den gläsernen Vitrinen brach. Auf einem Beistelltisch lag eine geöffnete Zeitschrift. Daneben ein Teeservice, porzellanweiß mit goldenen Rändern. Eine Tasse war halb gefüllt, als hätte jemand sie gerade abgestellt. Daneben ein Löffel, leicht schräg auf der Untertasse. »Niemand lässt das so stehen und geht nicht zurück«, sagte ich, während ich mich vorbeugte und mehrere Fotos machte. Der Tee war schwarz, nicht eingetrocknet. Es gab keine Staubränder, kein Anzeichen, dass er älter als ein paar Minuten war. Elise stand vor einem Bücherregal. Die Bücher sind alphabetisch sortiert. Keine Spuren von Entnahme, keine Knicke an den Buchrücken. »Was ist mit den Uhren hier los?«, fragte Grant plötzlich. Ich drehte mich um. Eine Standuhr in der Ecke tickte leise und stetig. Ich trat näher. Sie zeigte die aktuelle Zeit. Nicht ungefähr, exakt. »Die Batterie kann unmöglich mehr funktionieren«, flüsterte ich. »Das ist keine Batterie«, murmelte Elise. »Das ist ein mechanisches Werk. Es muss regelmäßig aufgezogen werden.« Derek trat einen Schritt zurück. »Ich sag's euch. Hier wohnt noch jemand. Oder etwas.« Ich hob meine Kamera wieder und machte mehrere Aufnahmen. Die Details durch das Objektiv zu sehen, war beruhigender, als sie mit bloßem Auge zu betrachten. Der Filter der Linse bot eine Art emotionalen Abstand. Aber auch er zeigte die Unmöglichkeit. Ein Raum, eingefroren in der Zeit, ohne Spuren von Verfall, keine Spinnweben. Keine Vergilbung, kein Staub. Wir durchquerten den Salon, vorbei an Sesseln mit gestickten Polstern, an einem Schreibtisch, auf dem ein offenes Notizbuch lag. Die Schrift darin war fein, in Tinte geschrieben. Ich fotografierte jede Seite, während Elise versuchte zu lesen. Doch die Schrift war altmodisch, fast kalligraphisch und kaum zu entziffern. »Es sieht aus wie«, Eine Art Tagebuch, sagte sie, aber ich erkenne nur wenige Worte. Stille. Erinnerung. Und immer wieder den Namen Catherine. Ich hielt inne. Der Nachname der Familie war Blackwell. Catherine könnte die Tochter gewesen sein. Diejenige, die in den Berichten über das Verschwinden erwähnt wurde. Die, die nie gefunden wurde. Was ist, wenn sie nie gegangen ist? Flüsterte ich. Die Worte verließen meine Lippen, bevor ich sie denken konnte. Grant stand vor dem Kamin. Auf dem Sims standen eingerahmte Fotos. Schwarz-weiß, vergilbt, nur nicht im physischen Sinne, sondern vom Stil her. Menschen mit steifen Posen, festlichen Kleidern, eine Familie. Eltern, Tochter, Hund. Dann andere Fotos, später datiert. Immer dieselbe Tochter. Catherine? Sie sieht so normal aus, sagte Elise. Wie jemand, dem du auf der Straße begegnen könntest. Ich machte Fotos von jedem Bild, jedes Gesicht, jedes Lächeln. Dann ging ich weiter. Zum nächsten Raum. Eine Tür, leicht angelehnt. Ich stieß sie vorsichtig auf. Es war ein Speisezimmer. Und der Tisch? Eingedeckt. Wieder. Gläser, Teller, Besteck, Stoffservietten. Alles exakt positioniert. Kein Staub, kein Schimmel. Die Servietten waren noch gefaltet, wie aus dem Katalog. Als hätte jemand einfach den Raum verlassen und gedacht, gleich zurückzukehren, flüsterte Derek hinter mir. Ich hob die Kamera, fokussierte das Licht, das durch die Fenster fiel. Es tanzte auf dem Glas, auf den Gabeln, auf dem Porzellan. Ich wollte einfangen, was ich fühlte. Die makellose Oberfläche einer Wahrheit, die sich darunter verbarg. Etwas stimmte nicht. Nicht nur die Zeit war hier gefroren. Es war mehr. Als wäre das Haus selbst eine Inszenierung. Ein Denkmal für etwas, das nicht sterben durfte. Ich machte eine letzte Aufnahme vom Speisesaal, als das Pendel der Standuhr in der Halle zu schlagen begann. Der Glockenton hallte durch das Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich zählte mit, meine Kamera in der Hand, der Finger still auf dem Auslöser. Als der letzte Schlag verklang, war es wieder vollkommen still. Doch ich hatte das Gefühl, dass etwas nun wach war. Etwas hatte unser Eindringen bemerkt. Und es wartete. Der Flur auf der zweiten Etage wirkte länger, als wir ihn in Erinnerung hatten. Die Tapeten an den Wänden, ein blasses Blau mit feinen silbernen Linien, zeigten keine Anzeichen von Alterung. Keine Risse, keine Verfärbungen. Alles wirkte so, als hätte man den Raum erst vor kurzem renoviert. Und dennoch lag über allem eine Beklemmung, die nicht aus der Architektur stammte, sondern aus etwas Unsichtbarem, das sich zwischen den Wänden aufhielt. Grant ging voraus, die Hand leicht ausgestreckt, als würde er eine unsichtbare Grenze tasten. Ich folgte ihm mit meiner Kamera fest umklammert. Derek und Elise gingen ein paar Schritte hinter uns. Keiner sprach mehr, als wäre das Haus empfindlich gegenüber Stimmen. Die Tür, die wir erreichten, war anders als alle bisherigen. Sie war doppelflügelig, schwer und aus dunklem Holz, in das florale Muster eingraviert waren. Am oberen Rand war ein eingelassenes Glasfenster, matt und milchig, so dass man das dahinterliegende Licht nur erahnen konnte. Es war nicht elektrisch, es fühlte sich vielmehr an wie das Licht eines Sonnenuntergangs, das sich den Weg durch dichte Vorhänge bahnt. »Hier ist was Besonderes«, sagte Grant leise. Ich nickte. Jeder von uns spürte es. Diese Tür trug ein Gewicht, nicht nur physisch, sondern atmosphärisch. Ich hob meine Kamera, machte ein Foto von der Gravur auf dem Türrahmen, dann trat ich einen Schritt zurück, als Grant die Klinke herunterdrückte. Die Tür öffnete sich lautlos. Ein kalter Hauch, der nicht von draußen kommen konnte, strich uns entgegen. Und dann sahen wir den Raum. Er war groß, vielleicht der größte Raum im gesamten Anwesen. Die Decke war gewölbt, von feinen Verzierungen durchzogen, an denen Kronleuchter aus geschliffenem Glas hingen. Dicke Vorhänge rahmten hohe Fenster, durch die fahles Licht fiel. Aber all das verblasste angesichts dessen, was sich in der Mitte des Raumes befand. Meine Kings. Dutzende. Nein, eher über 50. Sie waren nicht wahllos verteilt. Sie standen in Gruppen, saßen auf antiken Stühlen, lehnten sich gegen Pfeiler. Die Posen wirkten durchdacht, beinahe szenisch, wie eingefrorene Momente aus einem Theaterstück. Jede Figur war ein Unikat. Unterschiedliche Hautfarben, Gesichtszüge, Frisuren, Kleidung. Es gab junge Männer in maßgeschneiderten Anzügen, alte Damen mit Perlenketten, Kinder in feinen Kleidern. Niemand wirkte gleich, kein Gesicht wiederholte sich. »Das ist unheimlich«, flüsterte Elise. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt, ihr Blick wanderte ruhelos zwischen den Figuren. Ich hob meine Kamera und begann zu fotografieren. Durch das Objektiv war es leichter, diese gespenstische Gesellschaft zu betrachten. Doch selbst durch die Linse wirkten die Mannequins zu real. Ihre Haut zeigte Poren. Ihre Augen hatten Tiefe. Selbst die Kleidung schien getragen, nicht neu. Da waren Falten in den Stoffen, als hätten sich die Figuren bewegt. Und das war es, was mich am meisten verstörte. Nichts daran wirkte starr. Diese Figuren sahen nicht aus, als wären sie erschaffen worden. Sie sahen aus, als wären sie verwandelt worden. Ich trat weiter in den Raum, ging langsam zwischen zwei Figuren hindurch. Eine ältere Frau mit grauem Dutt, deren Hände leicht auf dem Schoß ruhten, saß auf einem gepolsterten Stuhl. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, als würde sie gleich etwas sagen. Die Augen, gemalt, aber perfekt, schienen mir zu folgen. »Das sind keine Schaufensterpuppen«, sagte Grant hinter mir. »Das ist Kunsthandwerk auf einem völlig anderen Niveau. Oder Wahnsinn«, fügte Derek hinzu. Er war an der Tür stehen geblieben und weigerte sich, tiefer in den Raum zu treten. Ich fotografierte eine Gruppe von Figuren, die um einen kleinen Tisch saßen. Teetassen standen dort, gefüllt. Das Porzellan war staubfrei. Eine Figur hielt eine Zeitung in den Händen. Ich konnte das Datum nicht erkennen, doch ich machte ein Foto, sicherheitshalber. Dann sah ich sie. Die Frau im gelben Kleid. Sie stand ein wenig abseits. Nicht im Zentrum, aber auch nicht wirklich am Rand. Ihre Haltung war aufrecht. Die Arme lagen an den Seiten. Kein Lächeln, keine Geste. Nur ein stiller Blick in Richtung Tür. Ihr Kleid war aus einem schweren Stoff, der im Licht schimmerte. Die Farbe, ein tiefes, warmes Gelb, wirkte fehl am Platz zwischen den gedeckten Farben der anderen Figuren. Ihre Haare waren dunkelbraun, in sanften Wellen über die Schultern fallend. Ihre Augen, wieder dieses leuchtende Blau, waren auf mich gerichtet. Nicht auf uns. Auf mich. Ich konnte nicht anders, als näher zu treten. Sie war vollkommen. Jedes Detail ihres Gesichts war so präzise, dass es beinahe schmerzte, hinzusehen. Ihre Wangen hatten eine leichte Röte. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, als wollte sie gleich sprechen. Und die Augen. Sie hatten Tiefe. Nicht gemalt. Nicht einfach. Es war, als wäre dort etwas dahinter. »Sie wirkt lebendig«, flüsterte ich. »Das ist nicht einfach ein Modell«, sagte Grant. »Da hat jemand geliebt, was er geschaffen hat. Oder wen?« »Sie starrt dich an«, murmelte Elise, die sich nun neben mich gestellt hatte. Ich hob die Kamera. Durch den Sucher wirkte es noch schlimmer. Ihr Blick verfolgte meine Bewegung, obwohl sie sich nicht bewegte. Ich trat zur Seite. Sie sah mir nach. Ein optischer Effekt, sagte ich mir. Eine Illusion. Aber mein Körper glaubte das nicht. Lass uns hier rausgehen, sagte Derek plötzlich. Das hier fühlt sich nicht richtig an. Das beobachtet uns. Niemand widersprach. Auch Grant schwieg. Wir drehten uns um. Ich machte noch eine letzte Aufnahme von der gelb gekleideten Frau. In der Linse sah ich, wie sie sich, für den Bruchteil einer Sekunde, anders stand als zuvor. Etwas an ihrem Winkel, an ihrer Haltung. Ich drückte ab, zog die Kamera weg und da stand sie wieder wie vorher, still, unverändert. Doch der Gedanke hatte sich in mir festgesetzt. Diese Figuren standen nicht nur hier. Sie warteten. Und sie wussten, dass wir gekommen waren. Als wir den Raum mit den Mannequins verließen, fiel mir auf, wie sehr sich meine Sinne verändert hatten. Der Flur, der uns vorher still erschienen war, wirkte nun wie ein Tunnel voller Blicke. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich spürte sie. Diese stummen Augen, die uns durch die Wände hindurch folgten. Die Schritte unserer Gruppe waren das Einzige, was die angespannte Stille durchbrach, und selbst sie klangen gedämpft, wie verschluckt von Teppich und Wand. Wir gingen zurück in Richtung der Treppe, doch keiner sprach. Jeder hing seinen Gedanken nach, als müsste er sie erst sortieren, bevor er sie aussprechen konnte. Ich blieb zurück, ließ die anderen vorausgehen, um ein paar letzte Fotos zu machen. Meine Kamera war schwer geworden, ihre Riemen schnitten mir in die Schultern, und doch konnte ich nicht aufhören zu dokumentieren. Es war, als würde ich mich selbst durch die Linse schützen, als wäre der Sucher ein dünner Vorhang zwischen mir und der Realität. Ein leiser Ruf von Grant ließ mich aufschauen. Hier ist noch was. Er stand am Fuß der Treppe, neben dem Podest, auf dem das Geländer in einer geschwungenen Form endete. Mit den Fingerspitzen tastete er über das Holz, als hätte er etwas bemerkt, das nicht dorthin gehörte. »Was meinst du?«, fragte ich, während ich mich ihm näherte. Er antwortete nicht sofort. Seine Hand ruhte nun auf einem Abschnitt der Wandvertäfelung, wo das Holz dunkler wirkte als an den anderen Stellen. Dann drückte er mit dem Daumen gegen eine kaum sichtbare Einkerbung. Ein Klicken. So leise, dass ich es fast für eingebildet hielt. Doch dann schob sich ein Teil der Wand zur Seite und offenbarte eine verborgene Tür. Schmal, kaum breiter als ein Spind und von außen völlig unauffällig. »Verdammt«, murmelte Elise, die jetzt ebenfalls herantrat. »Ein geheimer Raum?« »Oder ein geheimer Gang«, sagte Grant, nicht ohne Stolz in der Stimme. Derek hielt Abstand. »Ich will gar nicht wissen, was da unten ist.« »Doch«, sagte ich leise, »wir müssen es wissen. Denn irgendetwas in mir sagte, dass das Haus uns nicht ohne Grund diesen Zugang gezeigt hatte. Es war eine Einladung oder eine Warnung.« Wir riefen die anderen zurück, sammelten uns vor dem schmalen Durchgang. Dahinter führte eine enge Holztreppe in völlige Dunkelheit. Ich zog meine Taschenlampe aus der Seitentasche des Kamerarucksacks und leuchtete hinab. Die Stufen waren alt, aber stabil. An den Wänden zeigten sich keine Spuren von Schimmel oder Verfall. Auch hier. Alles konserviert. Alles bereit. »Ich geh vor«, sagte Grant. Er hatte seine Stirnlampe aktiviert und bewegte sich vorsichtig die Stufen hinunter. Ich folgte dicht hinter ihm. Elise und Derek kamen danach. Je tiefer wir stiegen, desto kühler wurde die Luft. Der Geruch veränderte sich. Es war nicht modrig, wie man erwarten würde, sondern eher steril. Chemisch. Eine Mischung aus Lösungsmitteln und kaltem Holz. Am Fuß der Treppe angekommen, standen wir in einem schmalen Gang. Die Wände bestanden aus grobem Stein, der Boden aus festem Beton. Der Gang führte geradeaus in einen größeren Raum, aus dem unsere Lampen bereits undeutliche Schatten warfen. Und dann standen wir darin. Eine Werkstatt. Groß. Vollständig eingerichtet. An den Wänden hingen Werkzeuge, Skalpelle, Pinsel, Formen. Auf mehreren Werkbänken lagen halbfertige Mannequins, Torso ohne Arme, Köpfe ohne Augen, Hände mit offenen Fingern, in denen winzige Gelenke sichtbar wurden. Gliedmaßen hingen von der Decke, befestigt an Haken wie in einem Metzgerladen. Doch hier wurde kein Fleisch verarbeitet, nur Formen, Hüllen. Elise hielt sich eine Hand vor den Mund. »Das ist eine Produktionsstätte«, eine Manufaktur. »Sie haben die Figuren selbst gemacht«, sagte ich. Ich fotografierte alles. Die Werkzeuge, die Rohlinge, die feinen Pinselstriche auf einem unvollendeten Gesicht. Das Licht unserer Taschenlampen flackerte über Etiketten und Nummern. »Schau mal hier«, sagte Grant. Er stand vor einem Regal voller Schubladen, öffnete eine davon. Darin lagen alte Akten, sorgfältig geordnet. Kundennamen, Maße, Fotos. Und dann fiel mir ein Objekt ins Auge, das mich erstarren ließ. Eine Figur, komplett fertiggestellt. Sie saß aufrecht auf einem Hocker neben einem Tisch, als würde sie auf ihre endgültige Freigabe warten. Ihre Kleidung, eine burgunderfarbene Strickjacke, eine schlichte Jeans. An der linken Schulter der Jacke ein kleiner Riss. Genau dort, wo ich letzte Woche an einem rostigen Zaun hängen geblieben war. Ihr Gesicht war meins. Ich spürte, wie mir der Atem stockte. Die Kamera fiel beinahe aus meinen Händen. Ich trat näher, konnte den Blick nicht abwenden. Dieselben Augen, derselbe Ausdruck, dasselbe kleine Muttermal unter dem rechten Auge. »Oh mein Gott«, flüsterte Elise. »Das bist du.« Derek wich zurück. »Das kann nicht sein. Sie wurde vor über 30 Jahren gemacht, oder?« Grant kniete sich neben den Sockel, auf dem die Figur stand, und zog ein kleines Metallschild hervor. Er las vor. »Blackwell Artisan Figure. Maßanfertigung. Abgeschlossen Oktober 1987. »Das ergibt keinen Sinn«, flüsterte ich. »Du warst da noch nicht mal geboren«, sagte Elise. »Doch da saß ich. In Plastik, in Farbe, in Textur. Ich betrachtete mich selbst. Und es war nicht nur ein ähnliches Gesicht. Es war identisch. Als hätte jemand mein Leben gespiegelt. Als hätte jemand gewusst, dass ich kommen würde. Ich hob langsam die Kamera, nahm ein Foto. Die Linse zitterte. Durch den Sucher blickte ich in meine eigenen Augen und ich hatte das Gefühl, dass sie blinzelten. »Sie sieht dich an«, flüsterte Elise. Ihre Stimme war kaum noch hörbar. In diesem Moment war mir klar, dass wir das Haus nicht mehr nur erkundeten. Es hatte uns bemerkt. Und es hatte längst mit uns geplant. Wir standen inmitten eines stillen Labors, das nur durch das Licht unserer Taschenlampen beleuchtet wurde. Die Werkstatt unter dem Blackwell-Anwesen war keine improvisierte Bastelkammer. Sie war ein hochspezialisierter Ort, klinisch aufgeräumt, jedes Werkzeug an seinem vorgesehenen Platz. Und sie war unheimlich lebendig. Nicht im biologischen Sinn, sondern in der Art, wie sie uns betrachtete, uns umfasste, uns in sich aufnahm. Niemand sprach. Die Luft war kälter geworden, als hätte sie sich vom Rest des Hauses abgetrennt. Hinter uns lag die schmale Treppe, über die wir gekommen waren, aber ich konnte nicht zurückblicken. Ich war gefangen im Blick meines Ebenbilds, der Mannequin-Figur, die aussah wie ich, die so saß, wie ich manchmal saß, die dieselben Details trug wie ich. Die Jeans, die burgunderfarbene Strickjacke, der kleine Riss an der Schulter. Mein Pin, ein kleiner silberner Anhänger in Form einer Kamera, war exakt nachgebildet. Ich hatte ihn vor einem Monat auf einem Flohmarkt in Charleston gekauft. Er war handgefertigt, ein Unikat. Und nun trug ihn meine Kopie. »Das kann nicht sein«, murmelte Elise zum dritten Mal. Aber diesmal klang es nicht mehr nach Zweifel, sondern nach Kapitulation. Ihre Stimme hatte einen hallenden Klang, als würde sie aus einer großen leeren Kirche kommen. »Es ist eine Replik«, flüsterte Grant, obwohl niemand nach einer Erklärung gefragt hatte. »Irgendjemand hat dich beobachtet. Monate, vielleicht Jahre, hat Fotos von dir gesammelt oder sie hatte Zugang zu mir, bevor ich überhaupt da war«, flüsterte ich. Derek war inzwischen einen Schritt zurückgewichen. Er lehnte sich gegen die Wand neben einem Regal, auf dem Köpfe ruhten. Halbfertige Mannequins, deren Gesichtszüge noch roh waren, aber bereits Augen hatten. Und sie starrten. »Das hier ist nicht mehr einfach nur gruselig«, sagte er. »Das ist wie ein Horrorfilm, und wir sind mittendrin. Ich kniete mich langsam vor meine Nachbildung. Die Haut war aus einem Material gefertigt, das bei Berührung leicht nachgab. Weder Plastik noch Silikon, sondern etwas dazwischen. Die Haarstruktur war identisch mit meiner. Nicht nur die Farbe, sondern auch die leichte Welle an den Spitzen. Ich wusste, dass ich sie oft am Ende eindrehe, unbewusst, beim Nachdenken. Und auch diese Geste war eingefroren, als ob sie in diesem Moment festgehalten worden wäre. Sie ist nicht einfach eine Figur, sagte ich leise. Sie ist vorbereitet. Grant trat an eine der Werkbänke. Hier ist mehr, sagte er. Pläne, Zeichnungen, Entwürfe von Köpfen, von Körperhaltungen und... Er hielt ein Foto hoch. Es war ich, vor einem Café in Savannah. Ich erinnerte mich an den Tag. Ich hatte gerade mit Elise einen Kaffee getrunken. Es war kühl. Ich trug dieselbe Strickjacke wie die Figur. Jemand hatte mich aus der Ferne fotografiert. Das war vor vielleicht 8 Wochen, sagte Elise fassungslos. Ich erinnere mich. Das war der Tag, an dem du dich über den kaputten Fahrradständer beschwert hast. Jemand hat mich beobachtet, flüsterte ich. Vielleicht schon lange. Oder, sagte Elise, sie hat dich erschaffen, bevor du existiert hast. Wir schwiegen. Das war kein Satz, den man einfach so sagte. Es war ein Konzept, das die Realität zerschnitt wie ein Skalpell. Wenn die Figur im Jahr 1987 gefertigt worden war und das Metallplättchen am Sockel hatte eindeutig dieses Datum genannt, dann war ich das Original dieser Figur. Oder die Figur war mein Schatten, mein Spiegelbild, rückwärts durch die Zeit geworfen. Grant öffnete eine weitere Schublade. Darin alte Ordner, vergilbte Papiere, Berichte von Kundenbestellungen, ein Katalog. Und dann fand er ein dünnes, handgebundenes Buch mit einem schwarzen Einband. Ein Tagebuch, sagte er. Oder so etwas Ähnliches. Er blätterte vorsichtig. Die Seiten waren voll mit Skizzen. Gesichter, Körper, Hände. Daneben handschriftliche Notizen. Worte wie Präzision, Identität, Übertragung, Kontinuität. Sie wollte mehr als nur eine Figur, sagte Elise. Sie wollte Bewusstsein erhalten, flüsterte ich. Nicht nur das Aussehen, sondern alles. Derek stieß plötzlich ein erschrockenes Geräusch aus. Wir fuhren herum. Die Dinger da drüben, die hingen anders. Er zeigte auf eine Reihe halbfertiger Figuren an der Wand. Sie wirkten gedreht, als hätten sie sich alle minimal in unsere Richtung gewendet.
Vielleicht täuschst du dich, sagte Grant, doch seine Stimme war nicht mehr so sicher.
Ich wandte mich meiner eigenen Nachbildung zu. Ihr Kopf war einen Hauch schräger geneigt. Oder? Ich hob meine Kamera und sah durch den Sucher. Die Figur lächelte. Ganz leicht. Aber ich sah es. Ein winziger Zug in den Mundwinkeln. Eine Andeutung. Und es war nicht da gewesen, als ich das erste Foto gemacht hatte. Ich senkte die Kamera. Starrte. Da war kein Lächeln. Die Lippen waren neutral, wie eingefroren. Doch der Eindruck blieb, wir waren nicht allein in dieser Werkstatt. Nicht im klassischen Sinn. Es war niemand da, der sich bewegte, sprach, uns angriff, aber es war bewusst. Die Werkstatt war mehr als ein Raum. Sie war ein Gedächtnis. Und sie erinnerte sich an uns. Wir müssen gehen, sagte Derek plötzlich. Jetzt! Sofort. Das ist krank. Das hier ist nicht für Menschen gemacht. Ich wollte widersprechen. Ich wollte sagen, dass ich noch mehr dokumentieren musste, dass ich verstehen musste, was mit mir, mit ihr, geschehen war. Doch ich konnte nicht, denn ich spürte den Blick in meinem Nacken, und er gehörte nicht zu meinen Freunden. Er gehörte ihr. Wir verließen die Werkstatt in eiligem Schweigen. Niemand sprach über das, was wir dort gesehen hatten. Über die Figur, die mir glich, als wäre ich in Plastik gegossen worden. Über die Skizzen, die uns vorauszusehen schienen. Über das Lächeln, das da war. Und dann wieder nicht. Jeder von uns trug die Bilder mit sich und sie schienen schwerer als die Dunkelheit um uns. Die Tür zur Treppe schloss sich hinter uns mit einem dumpfen Ton, der in unseren Knochen nachhallte. Doch kaum hatten wir wieder festen Boden unter den Füßen im Obergeschoss erreicht, war uns klar, dass etwas nicht stimmte. Der Flur war anders, nicht drastisch, nicht so, dass man es sofort gesehen hätte, aber es war, als wäre alles einen winzigen Grad verschoben. Die Tapete war nun von einem violetten Ton, nicht mehr blassblau. Die Bilder an den Wänden zeigten nicht mehr gemalte Landschaften, sondern schwarz-weiße Porträts. Fremde Gesichter mit ausdruckslosen Augen, die uns folgten. »Wir sind im falschen Stockwerk«, sagte Elise. Doch ihre Stimme klang nicht überzeugt. »Unmöglich«, antwortete Grant. »Wir sind nur eine Treppe hinauf. Dasselbe Haus, dasselbe Geschoss.« Aber es war nicht dasselbe. Der Flur wirkte länger, die Luft kälter. Und etwas fehlte. Geräusche. Kein Wind, kein Knarren, kein Atem. Nur das monotone, ferne Summen, das irgendwo aus der Tiefe des Hauses kam. Wie das leise Vibrieren einer uralten Maschine, die nie abgeschaltet wurde. Wir gingen vorsichtig weiter. Die Tür am Ende des Flurs war leicht geöffnet. Licht sickerte hindurch, kein elektrisches, sondern ein fahles, glimmerndes Licht, das wie von Spiegeln reflektiert schien. Ich hob die Kamera, machte ein Foto durch den Spalt. Das Display zeigte nur Grau, Nebel, kein Kontrast, kein Motiv. »Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl«, flüsterte Derek, doch er trat trotzdem näher. Grant schob die Tür ganz auf. Der Raum dahinter war riesig. Größer, als es architektonisch möglich gewesen wäre. Wir standen am Rand eines gewaltigen Saals, oder besser, eines Labyrinths. Wände aus Spiegeln erstreckten sich in alle Richtungen. Es gab keine Möbel, keinen Teppich, keine Fenster. Nur diese endlosen reflektierenden Flächen, die uns tausendfach zurückwarfen. Wir betraten das Spiegelkabinett. Mit jedem Schritt verdoppelte sich unsere Präsenz. Jede Bewegung wurde vervielfacht, jede Unsicherheit gespiegelt. Ich konnte mich selbst nicht mehr identifizieren. Da waren Dutzende Ichs, die mich von allen Seiten anblickten. Manche Bewegungen stimmten nicht ganz mit mir überein. Einige blinzelten verzögert, andere standen still, wenn ich ging. »Was zur Hölle«, murmelte Elise. Sie wirkte blass, ihre Spiegelbilder flimmerten, einige hatten den Kopf leicht geneigt, als hörten sie etwas. »Das hier ist unmöglich«, sagte Grant. »Wir sind in einem geschlossenen Raum, aber das hier, das ist ein Dimensionsbruch.« Ich hob die Kamera, versuchte die Reflexionen einzufangen, aber das Objektiv stellte sich nicht mehr scharf. Jedes Bild war verschwommen, als würde das Licht selbst sich weigern, fixiert zu werden. Dann hörten wir das Geräusch. Ein Klirren, ein dumpfer Schlag, Glas, das berührte oder zersprang. Ich wirbelte herum. Nichts. Nur Spiegel. Überall. Aber einer der Spiegel hatte einen Riss. Ein feiner, vertikaler Schnitt, der sich über die ganze Fläche zog. Dahinter flackerte es, als würde ein Schatten sich bewegen. Nicht sichtbar, nur spürbar. »Jemand ist da«, sagte Derek. »Oder etwas«, antwortete Grant kaum hörbar. Ich trat vorsichtig auf den Riss zu. Die Luft war kühler dort, dichter. Ich hob die Hand und berührte die Spiegelfläche. Sie war warm. »Das ist kein Spiegel«, flüsterte ich. »Das ist ein Fenster.« Plötzlich bewegte sich mein Spiegelbild. Aber ich nicht. Ich erstarrte. Meine Reflexion legte den Kopf schräg. Ein Lächeln zog über ihr Gesicht. Jenes Lächeln, das ich in der Werkstatt gesehen hatte. Kein freundliches. Eines, das wusste. Eines, das wartete. Ich trat zurück. Das Spiegelbild tat es nicht. »Seht ihr das?« rief ich. Alle drehten sich zu mir. Und dann geschah es gleichzeitig. Aus mehreren Spiegeln traten Schatten, dunkle Silhouetten, in Umrissen identisch mit uns, aber undeutlich, verzerrt. Ihre Bewegungen zuckend, abgehackt, fast ruckartig, als wären sie alte Aufnahmen, die immer wieder abgespielt wurden. »Lauft!« schrie Grant. Wir rannten. Zwischen Spiegelwänden hindurch bogen ab, stolperten, hielten uns gegenseitig auf den Beinen. Doch der Raum schien sich zu verändern, mit jeder Entscheidung, mit jeder Bewegung, ein Labyrinth, das uns in sich hineinsog. Dann plötzlich war da eine Tür, ganz einfach, ganz unscheinbar. Eine schlichte Holztür mit einem schwarzen Griff. Elise riss sie auf. Wir stürzten hindurch und standen in völliger Dunkelheit. Der Raum hinter der Tür war schwarz, vollständig. Kein Licht, kein Ton. Nur unsere rasenden Atemzüge. Ich tastete nach meiner Taschenlampe, aber sie funktionierte nicht mehr. Die Kamera blinkte nur noch rot. »Was ist das hier?« flüsterte Elise. Und dann hörten wir Stimmen. Flüstern. Dicht an unseren Ohren. Zu nah. Unsere Namen. Unsere Ängste. Unsere Gedanken. Laut ausgesprochen. Aber nicht von uns. Die Dunkelheit kannte uns. Und sie sprach. Mit unserer Stimme. Wir standen in der Dunkelheit. Kein Licht. Keine Richtung. Keine Gewissheit, dass der Boden unter uns überhaupt noch real war. Der Türrahmen, durch den wir in diesen Raum gestolpert waren, war verschwunden. Hinten uns nichts. Vor uns nichts. Und zwischen uns die Angst, die sich mit jeder Sekunde dichter und schwerer anfühlte. Ich hörte, wie Elise zitternd nach mir griff. Ihre Hand tastete durch die Leere und fand mein Handgelenk. Ich klammerte mich an sie, nicht aus Mut, sondern aus purer Panik. Derek murmelte irgendetwas Unverständliches, während Grant versuchte, ruhig zu atmen. Doch es war vergeblich. In dieser Schwärze war nichts ruhig, alles war lauschend. Dann begann es. Zuerst waren es nur Flüstertöne, kaum hörbar, wie das Rascheln von Papier in weiter Ferne. Doch dann kamen Worte, zerschnittene Satzfetzen, unsere Namen, zuerst meiner, dann Elises, dann Derek's, dann Grant's. Aber sie kamen nicht aus einer Richtung. Sie waren überall, ringsum, über uns, unter uns, in uns. »Nia, warum bist du hier?« flüsterte eine Stimme, die exakt wie meine Mutter klang. Aber meine Mutter war seit über 10 Jahren tot. »Du weißt, dass du es verdient hast«, raunte eine andere Stimme, diesmal Grants Vater, den er nie gekannt hatte, aber auf alten Kassetten gehört hatte. Derek sank zu Boden. Ich hörte, wie seine Hände hektisch über den Boden tasteten, als suche er einen Halt, etwas Greifbares. »Das ist nicht echt. Das ist nicht echt«, wiederholte er immer wieder. Aber die Stimmen widersprachen. Immer klarer, immer eindringlicher. »Ihr habt sie geweckt«, flüsterte eine Stimme so kalt, dass mir der Magen verkrampfte. »Sie waren nie weg«, sagte eine andere, »nur vergessen.« Ich spürte, wie der Boden unter mir vibrierte. Ganz leicht. So, als würde etwas unter uns entlang kriechen oder atmen. Der Gedanke allein ließ mir den Schweiß über den Nacken laufen. Elise flüsterte, »Wir müssen hier raus. Jetzt.« Doch da war nichts, wohin wir gehen konnten. Dann, plötzlich, ein Licht. Nicht hell, nicht beruhigend. Es war ein matter, gelblicher Schein, wie von einem einzigen, weit entfernten Glühfaden, der durch dichten Nebel leuchtete. »Da«, sagte Grant, »seht ihr das?« Wir gingen darauf zu, langsam, Schritt für Schritt. Die Dunkelheit schien sich gegen uns zu stemmen. Unsere Bewegungen wurden zäher, als ob wir durch Wasser warteten. Dann standen wir davor. Ein Spiegel. Er stand frei im Raum. Nicht an einer Wand, nicht auf einem Sockel. Er war einfach da. Rechteckig, hoch, mit einem dunklen Holzrahmen und darin nicht wir. Keine Reflexion, keine Bewegung, nur ein anderes Zimmer, wie durch ein Fenster. Es war ein Wohnzimmer, altmodisch eingerichtet. Kamin, Teppich, Bücherregale, alles staubig. In der Mitte ein Sessel, leer. Doch als wir uns alle dem Spiegel näherten, begann etwas in dem Raum auf der anderen Seite zu geschehen. Langsam senkte sich eine Hand auf die Armlehne des Sessels, eine zweite folgte, dann erschien ein Gesicht. Blass, ausdruckslos. Die Augen leer, aber starr. Es war ich. Nicht die Figur aus der Werkstatt, nicht mein Spiegelbild. Es war eine andere Version von mir. Sie sah mich durch den Spiegel an und sie lächelte nicht. Sie sprach, doch ihre Lippen bewegten sich nicht. Ihre Worte waren direkt in meinem Kopf. Ich war hier, bevor du warst. Ich wich zurück. Elise hielt mich fest. Was willst du? Flüsterte ich. Nichts, antwortete sie. Du hast bereits gegeben. Die Spiegeloberfläche begann zu vibrieren. Licht zuckte durch den Rahmen. Die Dunkelheit um uns wurde heller. Nicht durch das Licht, sondern durch das, was sich darin bewegte. Schatten, die zu Formen wurden. Formen, die zu Figuren wurden. Sie kamen aus allen Richtungen und sie sahen aus wie wir. Grant schrie auf, als sich eines der Wesen ihm näherte. Er schlug danach, aber seine Hand ging hindurch und trotzdem wurde er zurückgestoßen. Elise taumelte, riss mich mit. Derek rannte. Irgendwohin. Einfach nur fort. Ich starrte noch immer in den Spiegel. Meine andere Ich-Version stand nun ganz nah an der Glasfläche. Ihre Hände lagen auf dem Rahmen. Dann hob sie eine und legte sie von innen gegen das Glas. Ich konnte ihren Atem auf meiner Haut spüren, als wäre kein Spiegel dazwischen. Und dann sprach sie, wir sind das Gedächtnis dieses Ortes. Ihr seid nur seine Träger. Mit einem Mal war das Licht fort. Die Dunkelheit zurück, der Spiegel verschwunden. Ich lag auf dem Boden, Elise neben mir, Grant auf den Knien. Derek war nicht mehr zu sehen. Und dann hörten wir etwas hinter uns. Ein Schritt, ein zweiter und dann die Stimme. Nicht meine, aber doch aus mir. Kapitel 8 ist abgeschlossen. Zeit für das nächste. Wir irrten durch das Haus wie Schlafwandler. Das Licht war zurückgekehrt, aber es fühlte sich falsch an. Zu gleichmäßig, zu weich, als würde es nicht von Lampen oder Fenstern stammen, sondern direkt aus den Wänden sickern. Alles war heller, aber nicht klarer. Derek war verschwunden. Wir hatten ihn gerufen, geschrien, geflucht. Kein Ton kam zurück. Nur wieder dieses leise, stetige Summen. Nicht mehr aus der Tiefe, sondern nun in allem. Es vibrierte in den Böden, schlich sich in unsere Stimmen, schien Teil von uns geworden zu sein. Grant hatte das Tagebuch mitgenommen, er trug es wie eine Reliquie unter dem Arm, eng an sich gepresst. Irgendwann fanden wir eine alte Bibliothek. Bücher vom Boden bis zur Decke, viele davon aufgeschlagen, als hätte jemand sie durchwühlt, auf der Suche nach etwas Bestimmtem. »Setz dich«, sagte Elise leise. »Ich blättere.« Ich ließ mich auf einen zerbeulten Ledersessel sinken, während Grant sich über das Tagebuch beugte. Seine Finger zitterten, als er eine Seite nach der anderen umschlug. Dann hielt er inne. »Da steht ein Name«, sagte er. Wir beugten uns gemeinsam über das vergilbte Papier. Der Name war handgeschrieben, mehrfach unterstrichen, fast schon eingeritzt. Margaret Blackwell. »Das ist sie«, sagte Elise. »Das Mädchen aus dem Stadtarchiv, Tochter des Hauses, wurde vermisst gemeldet, als sie 21 war, wurde nie gefunden und ihre Eltern verschwanden wenige Wochen später. »Hier steht mehr«, murmelte Grant. »Sie hat Experimente dokumentiert, Skizzen, Texte über Bewusstseinsübertragung, nicht technisch, mehr wie ein Ritual, aber sehr strukturiert.« Er las vor: »Ein Körper stirbt, aber Form und Erinnerung lassen sich binden. Ich habe Modelle geschaffen, detailgetreu. Der Schlüssel ist nicht das Material, es ist die Beobachtung. Je mehr Zeit ich mit dem Objekt verbringe, desto mehr nimmt es von mir auf. Ich habe mich selbst in die Figur gebannt, doch das reicht nicht. Ich brauche einen Träger, jemanden, der mein Bild fortträgt, der mich anschaut, der mich fühlt. Nur dann bleibe ich.« Mir lief ein Schauder über den Rücken. Elise war bleich. »Ein Träger«, wiederholte sie. »Sie braucht jemanden, der sie betrachtet, der sie erkennt, der sie erinnert.« Ich dachte an meine Kamera, an die Figur im Keller, an den Spiegel, an meine andere Ich-Version. Ich war nicht einfach ein Zufallsopfer. Ich war ausgesucht worden, schon vor langer Zeit. Oder ich war immer Teil dieses Plans gewesen. »Wie kann das sein?«, fragte ich. »Ich bin nicht mit ihr verwandt. Ich habe nie von ihr gehört, bevor wir hergekommen sind.« Grant antwortete nicht sofort. Dann sagte er: »Vielleicht bist du nicht ihre Nachfahrin. Vielleicht bist du ihre Wiederholung.« Ich verstand erst nicht. Dann las er einen weiteren Eintrag vor. »Die Schleife ist der Schlüssel. Wenn die Form einmal existiert hat, kann sie erneut entstehen. Der neue Körper weiß nichts, doch die Augen, sie erinnern sich.« Meine Hände waren plötzlich feucht. Ich erinnerte mich an das Gefühl in der Werkstatt, an den Moment, als ich mich selbst gesehen hatte, aber nicht wie in einem Spiegel, sondern wie in einem Gemälde, das mich schon immer gekannt hatte. »Sie hat dich erschaffen«, flüsterte Elise. »Oder ich bin sie«, hauchte ich. »Oder ihr Rückweg.« In diesem Moment flackerte das Licht. Ein kalter Windzug wehte durch die Bibliothek, obwohl keine Fenster offen standen. Wir sahen uns um. Die Bücher bewegten sich leicht. Ein Band fiel aus dem Regal. Es landete mit der Vorderseite nach oben. Der Titel war kaum lesbar, vergilbt und rissig. Aber eine Linie stach hervor: »Geisterhafte Übertragungen im viktorianischen Zeitalter.« Ich bückte mich und öffnete es. Drinnen Zeichnungen von Figuren, von Ritualkreisen, von Spiegelportalen und mittendrin ein Foto, unscharf, schwarz-weiß. Doch das Gesicht war klar: Margaret Blackwell. Ich hielt das Foto neben mein eigenes Gesicht. Elise keuchte. Grant wich einen Schritt zurück. Es war mein Gesicht. Etwas jünger vielleicht. Ein anderer Blick. Aber zweifellos dieselbe Nase, dieselbe Stirn, dieselbe Form des Mundes. »Das ist unmöglich«, sagte Grant. »Aber wir wussten es längst.« »Sie hat sich selbst wiederkehren lassen«, flüsterte Elise. »Du bist ihr Gefäß, ihre Rückkehr.« »Und das ganze Haus«, begann ich, »ist ihre Erinnerung«, vollendete Grant. »Eine lebendige Struktur, gebaut aus Ritual, Obsession und Wahnsinn.« Das Licht flackerte erneut, Schritte auf dem Flur, langsam, kratzend, näher kommend. Wir standen auf. Niemand sprach. Die Tür der Bibliothek öffnete sich langsam. Und draußen stand ich selbst. Nicht im Spiegel, nicht als Mannequin. Fleisch, Blut, lächelnd, bereit, ihren Platz einzufordern. Sie stand da. Nicht wie ein Trugbild, nicht als Widerspiegelung, sondern mit Schuhen auf knarrendem Holz, einem Lächeln auf den Lippen und einem Blick, der durch mich hindurchging, als wäre ich eine Erinnerung. Mein Ebenbild, doch älter. Ihre Haut wirkte porzellanartig, fast zu glatt, und ihre Bewegungen waren geschmeidig und präzise, wie die eines Schauspielers, der einen längst verinnerlichten Monolog zum tausendsten Mal vorträgt. »Du bist weit gekommen«, sagte sie. Ihre Stimme war leise, aber sie hallte im Raum wie ein Glockenton nach einem Beerdigungslied. Niemand von uns bewegte sich. Grant stand leicht geduckt neben dem Bücherregal, Elise presste sich gegen die Wand und ich starrte nur. »Ich weiß, wer du bist«, brachte ich schließlich heraus. Das Lächeln vertiefte sich. »Natürlich weißt du das«, antwortete sie. »Du hast es immer gewusst, auch wenn dein Verstand sich dagegen gewehrt hat.« Sie trat näher. Ihre Schritte hinterließen keine Spuren, keine Geräusche, nur das Gefühl, dass die Luft um uns kälter wurde. »Ich bin nicht du«, sagte ich. Es war kaum mehr als ein Flüstern. »Nein, aber du wirst ich sein.« Ich schüttelte den Kopf. Sie fuhr fort. »Du warst das letzte Fragment, das noch fehlte. Eine neue Hülle, geboren aus meiner Vorstellung, geformt durch Erinnerung, verankert durch deine Neugier.« »Was willst du?« flüsterte Elise neben mir. Ihre Stimme zitterte. Margaret, oder was auch immer sie war, drehte den Kopf langsam zu ihr. »Ich will bleiben.« Dann sah sie wieder mich an. »Und dafür musst du gehen.« Sie hob die Hand. Ein Spiegel formte sich aus dem Nichts, ein ovaler Rahmen, schwebend in der Luft, das Glas tief schwarz. Doch darin spiegelte sich nicht der Raum hinter uns. Es zeigte einen anderen Ort, das Herrenhaus, doch leer, ohne uns, ohne Licht, nur Dunkelheit, Staub, Stille. »Dies ist der Ort, an den du gehörst, ah«, sagte Margaret. »Das Original weicht, das Abbild bleibt.« Ich trat einen Schritt zurück. »Nein«, sagte ich, »das ist nicht mein Ende.« Sie lachte, ein kehliges, seelenloses Lachen. »Oh doch, es war immer dein Weg.« In diesem Moment riss Grant das Tagebuch auf. Er hatte eine Seite markiert, einen Kreis, ein Muster, Linien, Worte, altenglische Symbole. »Der Bannkreis«, flüsterte er. »Wenn wir ihn vollenden, können wir sie binden.« »Wie denn?«, fragte Elise verzweifelt. »Wir haben keinen Kreidekreis, kein Salz, nichts.« Ich sah mich um. Und da war es. Ein Tintenfass, ein Pinsel und der Boden. Glatt, staubfrei, wie vorbereitet. »Da«, rief ich, »zeig mir das Muster.« Grant hielt das Buch aufgeschlagen. Ich kniete nieder und begann mit zitternder Hand den Kreis zu ziehen. Die Tinte floss dunkel über das Holz, glänzend wie frisches Blut. Margaret beobachtete uns. Sie wirkte nicht wütend, nur amüsiert. »Ihr glaubt, ihr könnt mich vertreiben? Ich bin nicht mehr im Haus. Ich bin in ihr.« Ich malte weiter. Der Kreis schloss sich. Symbole, einer nach dem anderen. Die Luft wurde schwerer, dichter. Es roch nach verbranntem Haar und altem Parfüm. Als ich das letzte Zeichen vollendete, stand Margaret direkt über mir. Sie beugte sich herunter. »Du wirst nicht gewinnen«, hauchte sie. Ich sah in ihre Augen und sah mich. Nicht das, was ich war, sondern das, was ich hätte werden können. Einsam, besessen, entmenschlicht. Ich schloss die Augen und flüsterte das letzte Wort aus dem Text. Ein Riss ging durch die Welt. Es war nicht laut, kein Knall, kein Beben, nur ein plötzliches Fehlen. Margaret war nicht mehr da. Der Spiegel fiel klirrend zu Boden und zerbrach nicht. Er löste sich auf, wie Nebel im Wind. Die Luft war wieder warm. Die Lampen summten wie gewohnt. Das Haus atmete nicht mehr. Wir standen schweigend da. Elise schluchzte leise. Grant legte das Tagebuch behutsam ab, als würde es nun seine Ruhe verdient haben. Ich sah mich um. Keine Schatten, keine Stimmen, aber auch kein Derek. Wir fanden ihn nie. Als wir das Anwesen verließen, war es später Nachmittag. Die Sonne stand tief, goldenes Licht auf verfallener Fassade. Die Tür fiel hinter uns zu, diesmal endgültig. Niemand sprach auf dem Heimweg, doch in mir brannte eine Erkenntnis. Margaret hatte gewonnen. Nicht ganz, aber auch nicht verloren. Denn manchmal, wenn ich in einem leeren Raum stehe, vor einem Spiegel, ganz allein, da lächelt mein Spiegelbild einen Moment zu früh. Und ich weiß, dass sie noch da ist. Wartend, geduldig.